Ja, für die, die es noch nicht wissen, habe ich ein neues Buch geschrieben, das heißt Die neuen Schleusen des Herzens, und genau, das gibt's auch da hinten auf dem Büchertisch und gerade aus der Presse. Und wenn du ein Herz hast, ist das ein gutes Buch für dich, um dein Herz etwas mehr zu entfesseln. Der Mensch schaut auf das Äußere, aber der Herr schaut auf das Herz. Da, wo wir wirklich die sind, die wir wirklich sind, wovon wir oft nicht so viel wissen. Aber da drin ist dieses innere Kind und da bist du klein und da bist du echt. Und der ganze intellektuelle Überbau, der ist da nicht. Genau, also ein spannendes Buch, in dem ich auch in die Tiefe meines Herzens geführt werde und diese Schleusen finde, die nur sehr wenig geöffnet sind und nur sehr wenig Wasser fließt. Und die Frage ist, wie kann das mehr werden? Ja, wir alle haben Herzen, im Herzen entspringt die Quelle des Lebens, heißt es. In diesem Buch wird mir klar, und das ist ja etwas, was das ganze Anliegen meiner Predigten hier ist und meiner Bücher ist, es ist immer, dass unsere Idee, worum es geht, gedehnt wird. Wir haben alles durch Jahrhunderte von Kirche, haben wir alles so klein und fein gemacht, dass es in die kleine religiöse Box passt und das ist eigentlich, Gott passt da überhaupt nicht rein, oder? Jedem ist klar, wie kann man Gott in so eine religiöse Box sperren? Das ist ja nun, das geht ja gar nicht. Ne? Wie soll der da reinpassen? Der wird das Ding auf jeden Fall sprengen. Und so ist das eben. Gott ist viel, viel größer und das, was er tut, ist viel mächtiger. Es ist immer viel, viel mehr und anders und größer, als wir meinen, weil alle unsere Gedanken sind Kontrollgedanken. Wir wollen Sicherheit haben. Wir wollen auch Sicherheit hinsichtlich Gott haben. Stimmt? Wir wollen genau wissen, wie der tickt. Wir wollen ihn genau theologisch festlegen, was der darf. Wann der das darf. Wie der das darf. Und wenn Gott es dann anders macht, können wir nicht erkennen. Kann ja auch nicht von Gott sein. Wir wissen ja, wie das ist, wenn es von Gott ist. Ja. Und so gehen wir an der Sache vorbei. Ja. Und zwar konstant, ne? Immer wollen wir Gott in unsere Spur zwingen und immer soll er uns nachfolgen und nie wollen wir ihm nachfolgen und nie wollen wir die Spur wechseln, weil das Risiko für uns zu hoch erscheint, den Weg des Unbekannten zu betreten. Raus aus der Box, der kleinen religiösen Box, in die wir Gott reinbringen wollen. Ja. Ein paar Jahrhunderte haben wir dran gearbeitet und nun haben wir es geschafft und wir haben Jesus in unserer Gemeinde. Wie machen wir das, ne? Also sagenhaft, wie wir das hinkriegen, ne? Dass der da drin ist. Das ist unser Tabernakel. Wir sind noch katholischer, als wir meinen. Ja, das ist unser Tabernakel in unserer Gemeinde, da haben wir ihn. Und wenn du nur zu uns kommst, dann kriegst du Jesus. Ja, bestimmt. Genau, aber nur in der Version, wie wir ihn domestiziert haben. Krass, krass, ne? Wir müssen über diese Abweichungen reden, weil wir sind gewöhnt, Gott die Zügel anzulegen. Der soll schön da lang galoppieren, wo wir wollen. Nicht, wo er will, wo wir wollen. Wir wissen ja auch, was richtig ist. Genau, mein Wille geschehe, wie auf Erden, so im Himmel. Wir wollen die Dinge gerne umkehren in ihr Gegenteil und uns trotzdem fromm dabei fühlen. Oh je, was ist das? Also, der Herr bringt dich immer, immer, immer zurück zu deinem Herzen. Er fragt immer danach, was in dir wirklich ist. Und dann stellst du fest, du weißt nicht, was in dir wirklich ist. Es ist dir ein Geheimnis, so wie Gott auch. Da ist auch ein Zusammenhang, also das Geheimnis deines Herzens und das Geheimnis Gottes, die gehen ja Hand in Hand. Hast du denn gar keine Lust mehr auf Geheimnisse? Bist du denn gar nicht mehr neugierig? Kinder sind neugierig. So, ich habe hier alle möglichen Texte liegen. Was könnte ich euch denn mal für vorlesen? Ja. Ja. Oh Gott, eins ist besser wie das andere. Setzen wir nochmal da an, was wir gestern hatten. Die Geschichte mit der Raupe und dem Schmetterling. Ist ja so schön. Woher weiß die Raupe, wie Schmetterling geht? Ja, also das ist wirklich ein Geheimnis, würde ich sagen. Ne? Wie die Raupe dann weiß, jetzt ist die Zeit, mein Raupendasein zu beenden und Schmetterling zu werden. Und dann wird die das. Oh Wunder, oh großes Wunder. Und in dir drin, in deinem Herzen, ist auch ein Schmetterlingsprogramm. Und irgendwann möchte das aktiviert werden und möchte dich verwandeln. Von der Raupe in den Schmetterling. Bist du dabei? Oder guckst du dich um nach den fliegenden Raupen und du siehst keine und du sagst, ach, das kann ja gar nicht sein. Das ist ein Betrug. Es gibt keine Verwandlung. Also, lass uns weiter Raupengemeinden bauen, wo wir gute, fromme Raupen sind. Bis zum Ende. Und der Herr will dich gar nicht empfangen im Himmel und sagt, ich hätte gern Schmetterlinge. Du musst nochmal zurück. Kann Gott jemanden zurückschicken? Darf der das? Das klingt ja wie Reinkarnation. Nochmal eine Runde. Du hast alles vermasselt, du musst nochmal. Und tschüss, wir sehen uns wieder in 80 Jahren. Ne? Nochmal von vorn. Ja, ein universelles Bild für Transformation bzw. Verwandlung ist die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling. Verwandlung ist etwas anderes als Veränderung. Wir alle werden ständig aufgefordert, an uns zu arbeiten, uns zu optimieren, uns positiv zu verändern. Aber im Christsein geht es um mehr als eine positive Veränderung. Gott will dich nicht nur positiv verändern, er will dich beenden und neu anfangen. Das ist ja mal was, ne? Er fährt dich komplett runter und dann fährt er dich wieder hoch, aber anders. Und dieses Runterfahren, das ist uns ja gruselig, ne? Wir dachten, im Christentum steigt man immer nur auf und man geht von Sieg zu Sieg und es geht voran und wir sind oben auf und wir sind, ja, ne, so. Ja, ja, und es gibt so Bibelstellen, ne? Aber die sind für die Raupen geschrieben, für die Schmetterlinge, nicht für die Raupen. Denk dran, nicht alles gilt für alle. Darf das denn sein? Muss nicht alles für alle sein? Ist Gott denn so intolerant? Ja, Gott ist auch intolerant. Darf der das? Ja, bei uns nicht, ne? Aber ansonsten schon. Die Regeln schreiben nicht wir, er schreibt die Regeln. Und er sagt, was ich mit dir mache, mache ich noch lange nicht mit dir. Warum nicht? Weil du bist eben du. Ja, also wunderbar. Ich finde, das ist eine sehr wichtige, wichtige, wichtige Botschaft. Es gibt Verwandlung und Verwandlung ist was anderes wie Veränderung. Veränderung ist irgendwie, ich gebe mir Mühe und ich versuche ja, ein guter Christ zu sein und ich mache ja meine stille Zeit und ich mache dies, das, jenes, was von mir verlangt wird, so als Mindestanforderung, die Gemeinde vielleicht an dich stellt und dann bist du sonntags ab und an in der Gemeinde und das ist schon toll. Ne? Fertig ist der Christ. Aber Gott hat ja noch gar nicht mit dir angefangen. Ne? Das bist ja noch du, der das Ruder in der Hand hat. Das bist ja noch du, der sich versucht zu verändern mit Gottes Hilfe. Und Gott hilft dir so schrecklich wenig. Warum hilft er dir nur so schrecklich wenig? Es ist ja für uns oft ein Rätsel. Ne? Wir geben uns Mühe, Gott hilft kein bisschen. Also, und dann kommt der Teufel und sagt, ja, du bist eben ein Sonderfall. Ne? Den anderen hilft er schon, aber dir eben, weil du eben bist, wie du bist, weil du ein hoffnungsloser Fall bist, hilft er dir eben nicht. So, er hat dich schon aufgegeben. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Aber doch will Gott natürlich dich in der Ego-Variante beenden. Und je schneller das geht, umso besser. Aber unser Ego hat sich mitbekehrt bei der Bekehrung und spielt das ganze Ego-Spiel jetzt auf fromm. Gar kein Problem, überhaupt kein Problem. Du kannst diesen ganzen christlichen Zirkus mitmachen, einfach, und du bist immer noch Ego. Du gehörst immer noch dir selber, du bist immer noch selbst irgendwie der das alles inszeniert. Da ist keine Freiheit, keine Herrlichkeit, da ist Jesus nicht, überhaupt nichts davon ist da. Du bist da, du, das fette Du. Und in dieser Variante spielst du jetzt die Rolle des Christen. Und normalerweise geht das auch ganz gut. Also du kannst dich schnell anpassen an das, was in der Gemeinde verlangt wird, und dann wirst du vielleicht, machst du noch Karriere. Steigst auf, wirst Hauskreisleiter oder am Ende noch Ältester. Aber du bist immer noch ganz im Ego, im Selbstentwurf, so wie du meinst, dass das Leben geht und Gott geht und du gehst. Es ist immer noch, bist immer noch du. Und du lebst gar nicht aus Abhängigkeit von Jesus. Wie klingt das Wort Abhängigkeit? Das klingt ja so, wir wollen nicht abhängig sein. Aber es gibt solche und solche Abhängigkeiten. Es gibt die Abhängigkeit von der Droge, es gibt aber auch die Abhängigkeit, die selbst gewählt ist in Liebe. In der du sagst, ich mach das nicht ohne dich. Ich mach das nicht. Ich will nicht. Ich will keinen Tag. Ich will keinen Jesusfreien Tag. Wie soll ich einen Jesusfreien Tag ertragen? Nein, danke. Nein, danke. Will ich nicht. Will ich nicht. Überhaupt nicht. Ne? Ich will. Ja, ich will. sagt man zu Jesus. Und dann ist es ein Geheimnis zwischen dir und ihm. Er sagt, und ich will auch. Und ich werde dich entängsten und ich werde dich ausleeren von deinem weisen Geist, deinem Waisentum, deiner eigenen Idee darüber, wer du bist und was geht. Und das ist immer schmerzhaft, das ist immer schmerzhaft. Also für die Raupe, sich da aufzulösen in diesem Kokon, ich weiß nicht, wie die sich dabei fühlt. Ob die weiß, was mit ihr passiert. Wir wissen, wir müssen die mal interviewen. Interview mit einer Raupe im Kokon. Das wäre auch mal ein Buch, ne? Mal zu hören, was die so zu sagen hat. Über die fröhliche Auflösung. Aber wenn du dann aufgelöst bist, und das ist immer schwer, das ist immer furchtbar, das ist immer eine Depression, das ist immer ein Regress. Du gehst nach hinten, du gehst nach unten, du. Manche Leute, die in die Psychiatrie kommen, die sagen, ich sehe die Uhren rückwärts laufen. Und eigentlich ist was dran, ne? Alles geht zurück, alles dreht sich zurück auf Null, Reset. Und dann fängt das Leben nochmal von vorne an. Und du kommst an den wunderbaren, schrecklichen Punkt, wo du sagst, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und alle bedauern dich, aber ich freue mich, wenn jemand kommt und mir voller wehleidigem Gesicht sagt, ich weiß jetzt gar nichts mehr. Für den Menschen habe ich echt Hoffnung, weil ich denke mir, ja, das ist genau richtig. Weiß mal gar nichts mehr. Dann kann das richtige Wissen kommen. Das Offenbarungswissen, das Wissen, das Gott schon in dir schon tief in dich reingelegt hat, aber das hast du noch gar nicht gefunden. Du warst immer an der Oberfläche. Wollen wir tiefer als Oberflächenmensch sein? Ich schon. Ein Apfelbaum kann sein Leben lang daran arbeiten, Birnen zu bringen. Was wird er bringen? Äpfel. Nee, jetzt, ne? Also das ist genau das, ein Apfel, ein Leben lang, so auch ein Mensch kann daran arbeiten, heilige Früchte zu bringen, aber wenn er nicht heilig ist, kann er es niemals hervorbringen, außer in einer aufgesetzten, gelogenen Form. Das nennt Jesus Scheinheiligkeit. Das ist Heuchelei. Und Jesus prangert diese Heuchelei bei den Schriftgelehrten und Pharisäern an. Das aber waren die Leute, die sich Tag und Nacht mit den Heiligen Schriften und dem Gesetz befassten, um sich und alle anderen danach zu richten. Die waren so richtig im Wort, ne? Gratuliere, sie waren richtig im Wort, aber als Apfelbäume. Und wenn ein Apfelbaum sein Leben lang die Bibel liest, bringt er trotzdem Äpfel. Es ist zum Verrücktwerden, ne? Der wird die Birne nicht bringen. Solange die Gesetze Gottes nicht nur auf Steintafeln oder auf Bibelseiten stehen und nicht in unser Herz geschrieben sind, werden wir sie nie erfüllen. Oder auf eine so verkehrte religiöse Art und Weise, wie wir eben verkehrt sind. Die schlimmste und zäheste und gefährlichste Art menschlicher Verkehrtheit ist die religiöse. Denn sie rechtfertigt dich, die anderen umzubringen. Und du glaubst noch, damit habe ich Gott gedient. Ja, ich weiß nicht welchem, ne? Aber es ist irgendeiner. Ja. Die Schrift ist ganz klar darin, dass wir den Weg Jesu nur gehen und seine Werke nur tun können, wenn wir sind wie er. Und wenn du bist wie er, ist es auch ganz leicht. Was sollst du dann auch sonst tun? Also, was sollst du dann auch sonst tun? Weil dann bist du ja so und dann kommt das einfach ganz natürlich aus dir hervor. Und du selber merkst das gar nicht so, ne? Die anderen, die merken das, ne? Und sagen, boah, das war ja unglaublich. Und eigentlich bist du immer gut drauf. Wieso bist du immer gut drauf? Und du selber hast gar nicht das Gefühl, dass du immer gut drauf bist. Aber alle anderen sind der Meinung, es geht dir immer so gut und irgendwie bei dir funktioniert das alles und bei mir nicht. Also werden sie mich jetzt steinigen oder werden sie das Geheimnis wissen wollen, wie es geht? Die meisten holen die Steine. Ja. Damit wir werden, wie er ist, sendet Jesus uns den Heiligen Geist, der uns in sein Bild verwandelt. Nicht verändert, sondern verwandelt. 2. Korinther 3, 18. Meine super, super Lieblingsbibelstelle, ehrlich gesagt. So, der Heilige Geist nimmt die Schleier weg, auch die religiösen Schleier weg, sodass wir Jesus sehen können, dass wir Gott sehen können, den Himmel sehen können, dass wir die Wirklichkeit sehen können, wie sie wirklich ist. Das ist doch was, ne? Du kannst auch dich selber dann sehen, wie du wirklich bist. Und du kannst überhaupt alles sehen, wie es wirklich ist. Du wirst verrückt, weil alles ist ganz anders in der Wirklichkeit als in der Einbildung. Ja, man kann das auch Erleuchtung nennen. So, also der Heilige Geist nimmt die Schleier weg und das Licht der Wirklichkeit fällt in dein Inneres und dein Herz freut sich. Ah, endlich kommt die Wirklichkeit. Wir werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Verwandlung ist nicht mit einem Mal beendet. Oder man kann sagen, wir kommen immer wieder an eine Grenze, an der kommen wir nicht weiter. Dann brauchen wir nochmal eine weitere Verwandlung, eine Initiation. Sonst kommen wir über diese Grenze nicht drüber. Die meisten wollen auch in den Grenzen bleiben, aber manche wollen doch über die Grenzen drüber und sehen, was auf der anderen Seite ist. Und wenn wir das wollen, dann werden wir an dieser Grenze, müssen wir wieder einen Prozess der Verwandlung erleben, um diesem Neuen auf der anderen Seite auch kompatibel zu werden, um auch dem entsprechend zu werden, damit es uns nicht umbringt. Glaubt ihr, es gibt ein Maß an Herrlichkeit, das würde uns umbringen? Ja, klar, ne? Und dafür brauchen wir eine Verwandlung, dass es uns nicht umbringt, dass wir einfach mehr davon aushalten können. Und es gibt natürlich Christen, für die ist ein Maß an Herrlichkeit normal geworden, von dem andere nur träumen können. Weil die sind schon den Weg der Verwandlung weitergegangen und die anderen können das gar nicht denken. Ja. Verwandlung ist was ganz anderes als das ewige Verbessern und Zügeln unserer selbst. Was hinten und vorne nicht klappt und uns in ewige Schuldgefühle stürzt. Kennst du das? Du arbeitest an dir, aber du bist zäh. Du fällst immer in diese alten Geschichten zurück und immer wieder die gleichen Sünden und immer wieder die gleichen Sachen, die du nicht haben willst. Genau die tust du. Willkommen bei Paulus. Was ich nicht will, tue ich, und was ich will, das tue ich nicht. Ich elender Mensch. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Paulus, das geht uns auch so. So elende Menschen. Aber da bleibt Paulus glücklicherweise nicht bei stehen. Ja, Jesus verlangt nicht von uns zu versuchen, die Gebote zu halten. Er verschärft die 10 Gebote ins Unermessliche, indem er den Fokus von der äußeren Befolgung weglenkt auf unsere Herzenshaltung dahinter. Ja, also wenn du schon nur deinen Bruder verachtest, bist du schon Mörder. Wenn du die Frau nur ansiehst, schon die Ehe gebrochen. Auch wenn du nie die Ehe brichst, kannst du durch und durch ein Ehebrecher sein. Geht alles da drin vor sich. Und alle Engel gucken das Kino an und denken sich, schlechter Film. Schlechter Film, der da abläuft. Der Mord beginnt im Innern, der Raub, der Ehebruch, alles beginnt im Innern. Wir sind Sünder nicht durch die äußeren Taten, die spiegeln nur unsere innere Verwahrlosung und Verirrung wider. Ein Herz voller Glaube, Hoffnung und Liebe würde unsere Gedanken entsprechend befeuern, unsere Worte prägen, unsere Beziehungen, unser Umfeld, unsere Arbeit, unsere ganze Welt würde davon gesegnet werden, hätten wir ein Herz voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Stimmt? Das kann ja gar nicht anders sein, ne? Weil das bist du ja dann. Das spielst du nicht nur vor. Es ist ja in deinem Herzen. Gute Sache. Also darauf kommt es an. Ein Herz voller Angst und Groll wird nichts davon je hervorbringen. Ganz im Gegenteil, wird es das sogar sabotieren. Immer strebt das Herz eine Welt an, die ihm entspricht. Also erschafft ein angsterfülltes Herz eine beängstigende Welt. Du bist der Schöpfer. Und selbst wenn du meinst, dass du ein Opfer bist, erschaffst du eine Opferwelt, weil du das glaubst. Und für dich ist nur eine Welt voller Opfern richtig. Dein Herz hält Dinge für richtig, das weißt du gar nicht. Unser Herz hat größere Macht, als wir meinen. Es ist klüger als unser Kopf. Es lenkt unsere Schritte gemäß seinen Überzeugungen, egal was wir davon halten. Wir können daran arbeiten, aber das löscht nicht die Programme tief im Herzen. Dafür braucht es den Heiligen Geist, der ein neues Gesetz in unser Herz schreibt. Das Gesetz des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung, das Gesetz der Freiheit, des Friedens, der Freude, der Güte. Mann, sind das gute Gesetze. Stell dir vor, es gibt ein Gesetz der Freude und dieses Gesetz sagt, freue dich alle Zeit. Ja, hast du ein Problem, ne? Also willst du das Gesetz jetzt brechen oder willst du das Gesetz befolgen, ne? Das Gesetz verpflichtet dich auf die Freude. Du sollst dich freuen. Und alles in dir, ja, aber da ist das Gesetz sagt, egal, du sollst dich freuen. Und jetzt stell dir vor, das wird auf die Tafel deines Herzens geschrieben. Freue dich alle Zeit. Tiefes Programm. Das Programm läuft, ist aktiviert. Ja, gegen jeden Widerspruch freust du dich. Du freust dich die ganze Zeit und du kannst nicht anders, weil das Gesetz ist in dir. Du bist der Freude einfach verpflichtet. Und du bist es auch, versteht ihr? Ihr seid der Freude verpflichtet. Es gibt viele Ansagen, dass wir uns zu freuen haben. Wir können eine ganze Reihe Bibelstellen sofort zusammenfinden, die sagen, wir sollen uns freuen. Und zwar die ganze Zeit. Wir sollen uns. Am Morgen und am Mittag und am Abend auch. Und nachts sollten wir davon träumen. Aber das tun wir nicht, weil wir Gesetzesbrecher sind. Wir guten Christen. Steht ja in den 10 Geboten nicht, dass wir uns freuen sollen. Ne? Also denken wir, na, das können wir fallen lassen. Aber es gibt ganz wunderbare Gesetze. Ne? Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, hat es oder nicht? Ne? Das Gesetz des Lebens. Ein Gesetz ist etwas, das muss so sein. Ne? Du sollst leben. Das Gesetz sagt das. Du sollst leben. Sollst du. Heute. Verlangt das Gesetz, also bitte. Und dann merkst du, dass du das alles überhaupt nicht kannst, weil in deinem Herzen steht ein anderes Gesetz. Und der Heilige Geist kommt, nimmt den Schwamm, löscht die Tafel aus und dann werden jetzt neue Sachen auf die Tafel geschrieben. Leben, Freude, Frieden, Liebe. Alles diese guten Sachen, die werden dann da drauf geschrieben und jetzt ist dein Leben dafür da, dieses zu entfalten. Und dann gehst du von Freude zu Freude, von Wahrheit zu Wahrheit, von Leben zu Leben. Du gehst von der Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn das in deinem Herzen geschrieben ist, dann gehst du von einem Maß zum nächsten Maß. Und das ist aber ganz normal. Das ist gar nicht, dass du das ständig dir neu vornehmen musst. Wenn es im Herzen ist, ist es. Dann ist es da drin. Es ist im Unbewussten verankert. Und unentwegt läuft das Programm. Und es sorgt dafür, dass dein Leben ein Leben wird, das so ist. Und wenn es ein bisschen was schon verändert hat bei dir, verwandelt hat bei dir, dann geht es aus dir raus. Dann ist deine Umgebung dran. Deine Familie. Das Programm arbeitet Tag und Nacht daran, dass deine Familie sich freut. Ist das gut oder ist das gut?
Ist gut.
Mann, du bist ein Freudegenerator. So, weil in dir das Programm sorgt dafür. Immer, immer. Dir fallen viele tausend Kleinigkeiten an, die dir den ganzen Tag ausmachen. Und immer bist du der Freude hinterher. Immer dienst du der Freude. Immer willst du die Freude stärken. Immer das befeuern. Immer das Gute auch hervorholen. Ja. Hallo. Das sind also starke Sachen, oder? Aber wenn es nicht in deinem Herzen, wenn es auf der Tafel deines Herzens nicht steht, kannst du dich vergeblich bemühen. Wenn in deinem Herzen zum Beispiel auf der Tafel steht Angst, bei allen Leuten steht da Angst, dann sollst du dich freuen, aber da drin ist der Generator Angst. Und das Programm läuft. Und du lebst diesen Widersinn, diesen Zwiespalt, ne? Du sollst dich freuen, vielleicht willst du dich sogar freuen, wenn es nicht so anstrengend ist. Und dann, aber dann ist da drin das Programm, das eigentlich sagt, fürchte dich. Und immer läuft das gegeneinander, immer läuft das gegeneinander. Und du kannst den Heiligen Geist bitten, schreib's in dein Dings, da in dein Buch, du kannst den Heiligen Geist bitten, dass er die Tafel deines Herzens auslöscht, was draufsteht, was vielleicht deine Eltern draufgeschrieben haben, was vielleicht die Welt draufgeschrieben hat, was vielleicht du selber in deinen Sternstunden draufgeschrieben hast. Sondern das kann ausgelöscht werden und der Heilige Geist kann anfangen, da ganz, ganz tolle Sachen draufzuschreiben. Das braucht Vertrauen, dass der Heilige Geist gut ist und nicht, wer weiß, was da draufschreibt. Ja, aber seht ihr, das muss im Herzen passieren, das muss im Herzen passieren. So, der Heilige Geist wird ausgegossen in unsere Herzen. So, er wird nicht in den Kopf gegossen, damit wir wissen, was alles richtig ist, sondern er wird ins Herz gegossen, damit die Tafel unseres Herzens neu beschriftet wird. Er ist schon ausgegossen und doch hast du dein Herz gut verbarrikadiert und dann hast du noch ein paar Türen zugeschlossen, Schlüssel weggeschmissen. Es ist nicht leicht. Also an unser Herz dran zu kommen, ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, war auch kein Fach in der Schule. Die meisten wissen ja gar nicht, dass sie eins haben. So, und wenn das auf unserem Herzen ist, kommen die ganzen Gefühle mit. Ist das gut? Du weißt nicht nur was über die Freude, sondern sie quillt aus deinem Herzen von unten nach oben, ja. Oh, dann steigt diese Freude auf, ne? Und du hast gar keinen Grund, aber das macht die Freude einfach. Die braucht keinen Grund. Ist das gut oder ist das gut? Die braucht keine Gründe. Sie ist einfach. Sie war und sie ist. Und sie wird immer sein. Ja, du bist dann angeschlossen an ein großes Reservoir von Freude. Ne? So himmlische Freude. Die kannst du nicht so leicht auslöschen. Das ist mächtige Freude. Mächtige Freude. Ist das nicht gut? Mächtige, mächtige Freude. So, die kann man nicht so leicht wieder. Weißt du, einer guckt dich schief an, Schluss mit der Freude. Nein, also das reicht dann nicht mehr aus, ne? Da müssen schon andere Kaliber her, um dir die Freude wiederzunehmen. Es heißt doch über Jesus, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hat. Er hat den Widerspruch der Sünder und diesen ganzen Stress und diese ganze Geschichte ans Kreuz zu gehen, hat er erduldet und erleidet um der vor ihm liegenden Freude willen. Ich meine, ist das eine mächtige Freude oder nicht? Das ist mehr wie Fun. So, es gibt eine so mächtige Freude, dass man dafür sehr weit geht, ne? Und sich mit Mächten anlegt, das hat man selber nie für möglich gehalten. Weil man möchte die anderen befreien. Ne? Also wenn du mächtige Freude erlebst und du siehst all die Menschen, die gar keine Freude haben oder nur sehr oberflächlich und du weißt, sie könnten, wenn sie wüssten, wenn sie es nur nähmen, könnten auch sie mächtige Freude haben, die ihr ganzes Leben charakterisiert, ja. Sie sind Menschen der Freude. Oh. Also. Wenn ich der Chef einer Firma wäre, ich würde so jemand anstellen. Ja, weil das ist einfach gut, ne? Das ist ja sowas von gut, ne? Ist auch kundenfreundlich, also das ist top. Ja. Leute können sehr qualifiziert sein, aber ihr Herz ist leer. Und eigentlich, das funktioniert nicht gut. Siehe die Märchenscheune. Das Geschäft von Hanne, warum läuft es gut? Weil in Hannes Herzen ist, boah, das ist so gut alles. Und so schön und so wunderbar. Und ihr Herz steckt die anderen Herzen an. Die finden das in ihrer Gegenwart auch alles ganz toll. Dann kaufen die das. Das strahlt aus. Ja, also wenn die Leute in meiner Gegenwart alle irgendwie auf einmal fröhlich werden, ich kann man da nichts gegen haben, ne? Ja, nun gut. Unser Herz hat viel größere Macht, als wir meinen. So, und der Heilige Geist, er kommt und er schreibt ein neues Gesetz, er legt das Gesetz des Lebens in unser Herz. Der Heilige Geist verwandelt uns von innen nach außen. Von innen nach außen geht das. Du kannst die Welt nicht ändern von außen nach innen. Das ist wie dieser Kornbauer, der sagt, jetzt habe ich meine Scheunen gebaut, jetzt habe ich alles hier unter Fach und Dach und jetzt lasse ich es mir gut gehen. Und Gott sagt, du Narr. Darf man denn sagen, du Narr? Bricht das nicht eins der 10 Gebote? Darf Gott das? Dann macht er einfach nur. Die Liebe weiß, wann die Gebote zu halten und wann sie zu brechen sind. Wunderbar, wunderbar. Also, wo sind wir hier? Das Herz hat die größere Macht, Heiliger schreibt ein neues Gesetz in unser Herz, er löscht das eine aus, das ist wieder die Auflösung. Bestimmte Dinge werden ausgelöscht, dann bist du unglaublich leer. Heilige Lehre, gute Lehre, es gibt gute und schlechte Lehre. Und dann kann Gott dann Neues, etwas Neues auf dein Herz schreiben. Und dann wird dein Leben lang das entfaltet. So sieht's aus. Keiner kann sich freuen wie du. Ja, der Heilige Geist verwandelt uns von innen nach außen. Er durchdringt, durchreinigt und durchordnet. Durchdringt, durchreinigt und durchordnet. Ist das ein deutsches Wort? Durchordnet die innersten Kammern des Herzens, dann füllt er göttliche Wesenszüge hinein und wir werden in der Folge im Kleinen so wie Gott im Großen. Wir werden eins. Wir werden eins. Die Trennung hebt sich auf. Unser kleines Herz ist in seinem großen Herzen und sein großes Herz ist in unserem Kleinen. Er in uns, wir in ihm. So, und so funktioniert das alles. Nur so, nur so. Ja, wunderbar. Auf diese Weise sind wir heilig, wie er heilig ist. Nicht, wie wir uns das ausdenken. Die Zukunft der Gemeinde, genauso der Welt, gehört den Verwandelten. Ist meine Meinung. Die Zukunft gehört den Schmetterlingen. Wir müssen die Raupen informieren. Eure Zeit läuft aus. Wir können das Raupengemeindetum nicht länger fortsetzen. Es ist ein Auslaufmodell. Ihr solltet der Zeit nach alle Schmetterlinge sein. Was kriecht ihr da rum? Aber wir sind schon immer gekrochen. Wir sind gut im Kriechen. Sehr gut. Ja, ja. Genau. Die Zukunft der Gemeinde gehört den Heiligen. Am Bild der Raupe, die zum Schmetterling wird, erkennen wir, dass es nicht um eine Verbesserung geht, also eine bessere Raupe zu werden, sondern die Auflösung der Raupe, um neu formiert zu werden zu einem ganz anderen Wesen. Das eine kriecht, das andere fliegt. Es überwindet die Erdenschwere, es fliegt in einer Stunde weiter, als die Raupe in ihrem Leben kriecht. Das muss man sich vorstellen, ne? Das ist doch der Wahnsinn. Dieser Unterschied. Und fällt das dem Schmetterling schwer? Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, aber für die Raupe ist es unmöglich. Sie kann das nicht mal denken. Aber für den Schmetterling ist es sowas von normal, ne? Jetzt stellt euch vor, die Raupengemeinde und die Schmetterlinggemeinde. Das sind Unterschiede. Die eine Gemeinde kann nicht begreifen, dass die andere überhaupt geben darf. Es ist ja, die einen werfen den anderen vor, ihr seid abgehoben. Und die Schmetterlinge, ganz genau. Das ist auch wahr, ne? Wir heben ab. Was sollen wir denn sonst tun? Wir sind ja Schmetterlinge. Versteht uns doch, wir können nicht anders. Und die Raupen sagen, das ist ein Betrug, da stimmt was nicht dran. Ein bisschen Spione einschleusen, um zu untersuchen, was hier falsch läuft. welcher Geist die antreibt. Und so trennt sich die eine Gemeinde von der anderen. Die eine bleibt immer, was sie ist. Die eine verwandelt sich einfach nicht. Das ist ja logisch. Die einen bleiben immer, immer. Sie bleiben auf dem. Sie bleiben, was sie sind. Sie bleiben in diesem Status einfach immer. Bis zum Ende bleiben sie Raupen. Und die andere Gemeinde aber geht durch eine Verwandlung. Ich glaube, die Gemeinde der Zukunft wird für die Gemeinde der Vergangenheit überhaupt nicht erkennbar sein als Gemeinde. Die kann das gar nicht sehen, die kann das gar nicht erkennen, die kann das auch nicht verstehen. Es ist zu anders. Es ist zu anders. Stell dir doch mal vor, eine Gemeinde voller Freude. Voller mächtiger Freude. Wie soll man die überhaupt betreiben? Die Leute kommen zusammen und sind außer sich vor Freude. Ja, was willst du denen jetzt predigen? Ne? Benimm dich, sei gut und arbeite dran. Es ist, man predigt da gar nicht mehr so. Das ist vorbei, weil das geht gar nicht. Ne? Die sind zu, es geht denen zu gut. Ne? Es geht denen echt zu gut. Ne? Die kannst du gar nicht mehr so bändigen. Ja? Die können da nicht still sitzen so lange. Also das ist wirklich dramatisch. Also wir haben keine Idee, wie man mit sowas umgehen würde. Was würden wir machen, wenn Leute erfüllt sind? Ja, die brauchen ja die Predigten über die Erfüllung nicht mehr. Jetzt sind die das. Ja, was macht man mit Leuten, die das sind? Ne? Wir haben keine Vorstellung. Ne? Muss man die motivieren, ein bisschen mal missionarisch zu sein? Ist die Freude missionarisch? Könnte man sich dazu gerne bekehren? Also, liebe Leute, natürlich. Ne? Wir werden das seltsame Phänomen feststellen, Menschen bekehren sich zu Menschen. Wir wollten immer, dass die sich unbedingt sofort und zu Jesus bekehren. Aber erstmal bekehren die sich zu dir. Die sehen ja dich. Jesus sehen die ja nicht. Aber dich sehen die. Du behauptest, Christ zu sein und hast so eine Fresse. Warum soll man sich dazu bekehren? Es ist nicht missionarisch. Und dein Traktat? Was wollen wir mit deinem Traktat? Aber wenn du überfließende Freude hast, ich meine, das ist sowas von attraktiv. Wie kann da jemand sagen, ach nein, danke, brauche ich nicht. Ja, dann gute Nacht noch. Wir sehen an der Urgemeinde, die waren ein Herz und eine Seele. Wie kann man das sein? Ein Herz und eine Seele. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wo wurden die gerettet? In der Kirche? Nee, bei denen zu Hause. Oh, ausgerechnet zu Hause. Da, wo man so sichtbar wird, wie man wirklich ist. Ne? Das ist ja zu Hause. Ne? Da, ich meine, in der Kirche kannst du 1-2 Stunden heile Welt spielen. Aber zu Hause kannst du das nicht. Ne? Da kommt alles raus, wie es wirklich ist. Deswegen Kirche raus aus dem Zuhause, rein in eine Kunstraum, in eine künstliche Umgebung. Und dann kann das Ego kann 1-2 Stunden einfach ein bisschen mitmachen und wie geht's dir? Gut, 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 preis den Herrn, dann wieder nach Hause gehen, weiter mit der Frau streiten, schon auf dem Weg. Kann das Ego. Nahtlos, kein Problem. Aber wenn du jetzt ein Mensch bist, der Freude ist, dann kommen die Leute zu dir nach Hause und dann bist du da so. Ich meine, ist das nicht umwerfend missionarisch? Wie kann man sich da nicht bekehren? Ne? Und der Teufel hat das gewusst und hat gesagt, wir werden die Häuser dicht machen. Wir holen Rom. und Rom wird die Gemeinde aus den Häusern rausholen und in Kathedralen tun und in Kirchengebäude, dunkle Fenster, Priester, schwarze Roben. Mein Gott, wie ernst, ne? An ihnen kann man nichts von Freude feststellen. Gar nichts, ne? Das ist diese Ernsthaftigkeit und sieht alles nach Tod aus, nicht nach Leben, ne? Gott hat mir mal gesagt, wenn man in so einer großen Kathedrale, man würde in die Mitte einen Blumentopf mit einem Grashalm stellen. Der Grashalm wäre der Kathedrale unendlich überlegen. Also das wär die Sache, ne? Dieser Grashalm würde die Kathedrale erschüttern. Und den müsste man wegräumen. Weg mit dem Gras. Wir haben hier Reliquien. Wir brauchen kein Gras. Wir haben gute, tote Sachen. Die sind gesegnet. Ja, wahrscheinlich, ne? Wie kann man nur dahin gekommen sein? Es ist, aber die Kirche hat das irgendwie hingekriegt, da hinzukommen, dass der Tod verherrlicht wird. Und wir haben in der Mitte der Kathedralen Knochen. Ist das unheimlich oder ist das unheimlich? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, ne, unter dem Altar ist in irgendeinem Dings in Knochen. Also, ich finde das unheimlich, so ein Altar. Nee. Nun gut, zurück zum Geist des Lebens. Ja, die Raupen. Einer Raupe zu predigen, Gott verlangt von ihr zu fliegen. Es führt zu nichts als Verdruss. Aber zeig einer Raupe einen Schmetterling und behaupte, so siehst du morgen aus, dann wirst du Spott und Häme ernten. Denn noch nie hat die Raupe eine fliegende Raupe gesehen. Alle Mühe der Raupe, eine gute Raupe zu sein, erreicht niemals das Ziel. Erst muss sie in einen Schmetterling verwandelt werden, dann ist es leicht. So erreicht auch die Menschheit nicht ihr Ziel, wenn sie nicht transformiert wird in Heilige. Die ganze Welt muss raus aus ihrer alten Haut und rübergehen in die Heiligkeit. Und es kostet keine Mühe. Meiner Meinung nach wird die kommende Erweckung eine der Heiligkeit sein. Die Unheiligkeit wird an Attraktivität verlieren und die Heiligkeit voll in Mode kommen. Ja, kann man das glauben? Man kann das nicht glauben, deswegen wird es passieren, weil es muss passieren. Gott wird die Welt nicht sich selbst überlassen. Er wird den Reset-Knopf drücken. Er wird alles auf Anfang setzen. Das wird genau so kommen. Das muss so kommen. Aber bei dir und bei mir kann der Reset-Knopf jetzt schon anfangen. Dass wir sagen, okay, wir haben es begriffen. Ja, der Heilige Geist macht uns heilig. Wir machen uns nicht heilig. Wir haben ja gar keine Ahnung, wie das geht. Aber wir lassen ihn an unser Herz ran. Wir bitten, dass er die Tafel unseres Herzens löscht und neu beschreibt. Und dann werden wir die Dinge Gottes hervorbringen, ohne Mühe. Weil es ja in uns programmiert ist. Wir sind so. Wir wissen nicht nur was drüber. Wir sind so. Das ist auch das, worum es in diesem Buch mit den neuen Schleusen geht, ne? Dass ich feststelle, diese Frucht des Geistes, diese neunfache Frucht des Geistes, die will aus meinem Herzen hervorkommen. Ist das gut? Oh, du bist schon bei Seite 40. Deswegen geht's hier so gut, ne? Und in diesem Buch geht das auch immer darum. Immer darum, sind wir eine Zisterne oder sind wir eine Quelle? Wenn wir eine Zisterne sind, dann sammeln wir das Wasser von außen. Hier sammeln wir ein bisschen, da sammeln wir ein bisschen. Wir hoffen, in der Gemeinde kommt ein bisschen Gießkanne auf uns. Und wir sammeln so etwas Wasser ein. Aber eigentlich sind wir dafür gemacht, eine Quelle zu sein. Eigentlich sollte unser Herz eine Quelle sein, wo das Wasser draus hervorsprudelt. Wenn das Wasser aus uns hervorsprudelt, brauchen wir das externe Wasser nicht mehr. Ja, du musst dir nicht mehr den Film angucken, um ein bisschen irgendwie jetzt Ablenkung oder Spaß oder Freude oder was auch immer zu haben. Du brauchst es nicht mehr, weil es aus dir selber fließt. Und das ist doch sehr schön, oder? Du wirst zu einer Quelle. einer Quelle der Freude, einer Quelle der Liebe, einer Quelle des Friedens, einer Quelle der Geduld, einer Quelle der Freundlichkeit. Das alles kommt aus dir die ganze Zeit hervor. So ist der Mensch von Gott konzipiert. Aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4,23. So, hüte dein Herz mit allem Fleiß, daraus fließt das Leben. Was tun wir nicht? Wir hüten unser Herz nicht mit allem Fleiß. Also es ist die eine Aufgabe, aber die wollen wir nicht tun. Aber die sollten wir tun. Wir sollten auf unser Herz achten. Denn daraus fließt das Leben. Stell dir vor, eine Quelle, ich meine, die fließt die ganze Zeit. Du kannst eine Staumauer bauen. Irgendwann ist das Ding gefüllt und es fließt über. Man kann fließendes Wasser eigentlich gar nicht wirklich aufhalten. Das geht immer weiter. Wir haben das wunderschöne Bild dieser Quelle ja in Hesekiel 47 oder wo ist das, wo dann das Wasser da aus dem Heiligtum entspringt und dann fließt es unter der Türe raus in die Freiheit. Das Wasser fließt raus, man kann es nicht in dem Haus halten. Wenn da drin jetzt Wasser fließen würde, könnte das Haus auch das Wasser nicht aufhalten. Das Wasser würde sich seinen Weg bahnen. Dann würde das Wasser aus diesem Haus rausfließen, überall hin, wo immer es eben hinfließt. Und da steht, dieses Wasser, das aus dem Heiligtum hervorfließt, macht alles gesund, wohin es kommt. Ist das gut? Amen. Und natürlich fließt es hinab in die Wüste. Willst du in die Wüste? Nein. Aber wenn du so viel Wasserüberschuss hast, dann kannst du doch in die Wüste fließen. Und wenn das Wasser in die Wüste kommt, wir kennen die Filme, dann explodiert die Wüste geradezu. Ne? Das Leben kommt zurück rasend schnell. Ne? Und dann der Engel führt Hesekiel an dem Wasser entlang und nachher wieder zurück. Da stehen schon lauter Bäume. Ne? Die Bäume des Lebens stehen schon da an diesem Fluss. Und ihre Blätter sind zur Heilung der Nationen. Ne? Das ist da flugs gewachsen an diesem Wasser. Wenn wir unser Wasser fließen lassen würden, würde die Gemeinde zu einem Wald mutieren. Ein Haus könnte die auch nicht mehr halten. Ne? Du kannst in einem Haus keinen Wald pflanzen. Bonsai, also ganz klein. Ja. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn das Wasser ausbricht, wenn das Wasser wirklich kommt, dann können Menschen, die vielleicht aus eigener Kraft so kleine Bäumchen werden, wenn sie überhaupt aus sich rauskommen, die können Bäume werden bis in den Himmel, die können wie riesige Eichen werden, die können Frucht bringen tausendfach, wenn das Wasser stimmt. Und solche Bäume kannst du nicht mehr in ein Zelt setzen. Das geht nicht. Ne? Sie sind zu mächtig. Sie sind sehr groß geworden. Und ich glaube, dass der Mensch das Potenzial hat, ein solcher Baum des Lebens eigentlich zu sein. Und das Wasser ist eigentlich dafür da, dass Menschen ins Unermessliche wachsen, soweit es eben geht in ihrer Lebenszeit, ja, und Frucht bringen ohne aufhören. Und das ist aber keine Mühe, ne? Also ich habe noch nicht an meinem Apfelbaum ihn geschüttelt und gesagt, bring endlich Frucht. Und dann sind mir die Äpfel auf den Kopf gefallen. So, wenn die Bedingungen stimmen, macht der Apfelbaum das die ganze Zeit ganz von alleine und jedes Mal hat man das Problem, wohin mit den vielen Äpfeln? Wohin nur damit, ne? Es ist so viel, es ist zu viel und dann sammelt man im Schweiße seines Angesichts zentnerweise Äpfel ein, fährt die in die Presse und kriegt Saft daraus oder so. Irgendwas kann man machen, ne, weil es ist so viel. Es ist kein Mangel, es ist überhaupt kein Mangel mehr da. Was für ein Mangel? Es ist immer Fülle, es ist immer zu viel. Und du lässt liegen und dann fressen das die Kühe und die Wespen und wer weiß ich nicht, wer alles noch die ganzen Äpfel frisst. Sollen sie. Die muss ich nicht wegscheuchen. Ich habe noch so viel auf dem Baum. Ist es gut oder ist es gut? Wofür haben wir das geredet? Weil wir auch darüber reden, wie Altes beendet wird und Neues wird. Das Alte ist Raupe, das Neue ist Schmetterling. Wir können verwandelt werden. Wir können Quellen werden. Wenn du eine Quelle bist, musst du nicht in die Gemeinde gehen, weil du sowas von ausgepumpt bist. Und dann wirst du hoffentlich ein bisschen aufgebaut. Ich finde das ätzend. Das ist doch nicht, wie eine Quelle ist, oder? Was willst du dann in die Gemeinde, um aufgebaut zu werden? Du gehst hin, um die aufzubauen, nicht um aufgebaut zu werden. Also das aufbauende Element bist du, ne? Nicht irgendwie die Gemeinde oder der Pastor. Du bist es. Wenn du mächtig bist, du brauchst doch nur durch die Tür zu gehen. Wenn du in den Dingen Gottes mächtig bist, brauchst du nur durch die Tür zu gehen und die ganze Gemeinde merkt, hier ist was anders. Die kann das nicht beurteilen, was ist das andere, aber mit dir ist das andere gekommen. Und eigentlich könntest du es genauso machen wie Jesus in der Synagoge. Das Wort wird vorgelesen und du könntest sagen, lass uns mal jetzt das Wort nicht auslegen, sondern erfüllen. Wir wollen das jetzt nicht auslegen. Wir wollen, dass es geschieht. Wir wollen, dass es sich erfüllt. Die Zeit der Erfüllung ist gekommen. Es gibt eine Gemeinde, die legt aus. Es gibt eine Gemeinde, die erfüllt. In welche willst du? In welche willst du gehen? Willst du bis zu deinem Lebensende nur Auslegungen hören oder willst du es erleben? Willst du in die Gemeinde, wo sich alles erfüllt? Und wenn jetzt einer von der erfüllten Gemeinde in die Auslegungsgemeinde kommt, dann ist dieser eine der kompletten Gemeinde unendlich überlegen. Nicht, weil er so, ne? Es ist keine Ego-Überlegenheit, aber er ist ja eine Quelle. Jetzt sitzt er da in dem trockenen Gottesdienst und sprudelt da vor sich hin. Leute drehen sich nach ihm um. Er weiß nicht warum. Warum ist irgendwas in meinem Gesicht oder ist irgendwas, stimmen die Haare nicht oder was? So, es ist, die Leute merken, irgendwas stimmt hier nicht. Und das bist zufälligerweise du. Weil das von dir fließt, Ströme lebendigen Wassers. Und das merken die Menschen. Die merken, oh, hier ist dieses Wasser und das bewässert mich. Und dann suchen die deine Gegenwart und dann fliegst du aus der Gemeinde natürlich raus. Weil alle haben sich nach dem Pastor zu richten. Der ist nun gerade keine Quelle. Pech gehabt, ne? Leute, ich glaube, wir werden eine Gemeinde erleben, die wir wissen nicht, wie das geht, ne? Wir sind vor einem Problem, ne? Also was, wenn auf einmal es fließt und Fülle da ist, ja, was machen wir damit, ne? Wie gehen wir damit um, wenn die Leute fröhlich sind, wenn sie schon kommen? Ja, dann, das ist doch ganz anders.
Es gibt zum Beispiel im Natürlichen auch, es gibt die artesische Quelle, und zwar geht dann das Wasser sozusagen durch den Berg durch und kommt oben im Berg wieder raus, das ist die artesische Quelle, und da gibt es die ganz normalen Bodenquellen, wo das normale Mineralwasser abgepumpt wird sozusagen.
Der Höllensprudel.
Oder es gibt ganz die meisten Sprudel, die man kauft, sind einfach tiefen lässt. Die pumpen sozusagen das Wasser durch.
Ja.
Ja. Nicht dieses artesische, dieses mit Leben gefüllte Wasser.
Genau. Es gibt Wasser, die haben sehr viel Kraft, sehr viel Energie. Und es gibt Wässer, die sind tot, energetisch gesehen. Und wir würden gern die Quelle des lebendigen Wassers sein. Ja, lass uns einen Moment dafür beten und dann kommt die Pause. Und nachher werde ich euch weiter quälen mit dem Thema Verwandlung, um euch nicht entkommen zu lassen. Zeit für Verwandlung. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns irgendwie eine neue Offenbarung gibst, wie sich das verhält, wie Christsein funktioniert, wie wir wieder richtige Menschen werden, die aus dem Herzen heraus leben und die das aus dem Herzen heraus fließen lassen können. Herr, wir bringen dir unsere Sehnsucht danach, wir bringen dir unsere Herzen und wir bringen dir alle unsere Mauern, die wir davor gebaut haben, dass nie wieder jemand da dran kommt. Wir bitten dich, Herr, dass du doch da dran kommst, Heiliger Geist, dass du die Schlüssel findest, die Türen wieder aufmachst und wirklich den Zugang aufmachst, dass die Tafel unseres Herzens von dir gelöscht werden kann und du neue Worte darauf schreiben kannst. Und wir werden dann das leben, Herr. Herr, wir wollen so gerne das erleben, mächtige Freude, mächtigen Frieden, eine mächtige Furchtlosigkeit, eine mächtige Freundlichkeit. Wir wollen in diesen Dingen mächtig sein, stark, nicht nur auslegen, nicht nur wissen, das steht da irgendwo, sondern wir wollen in die Fülle, in die Realität, in die Macht dieser Dinge eintreten, Herr, bis es aus uns rauskommt. Und wir so sind und die Menschen zu uns kommen, weil wir so sind, so menschlich. Halleluja. Herr, wir danken dir für die Worte heute Vormittag, für das, was wir hören konnten. Herr, wir bitten dich, dass wir es nicht vergessen, wenn wir zur Türe rausgehen und alles ist wieder weg. Behalte es uns, Herr, dass es nicht uns verloren geht, dass wir es nicht sofort vergessen, sondern dass wir es behalten, was ein Mensch ist und wie es funktioniert. Amen.